Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
September 2025. Es ist mal wieder Montag, das heißt, es gibt eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Woche 4 in der NFL liegt hinter uns. Wir haben einen Monat Football schon gesehen in dieser aktuellen Saison. Und das war mal wieder eine Woche, ja, da finde ich, hat man schon gemerkt, dass die NFL, was so kompetitive Enge, also, oder Dichte, glaube ich, sagt man ja, kompetitive Dichte, also da macht der NFL einfach keine andere Liga, die ich zumindest kenne, keine Top-Liga was vor. Das war mal wieder so eine Woche, auf die ich gewartet habe.
Du meinst, die Breite an der Dichte ist spitzer geworden? Naja, die Breite an der Spitze ist dichter geworden.
Ja, so oder so ähnlich, ja.
ja, absolut. Also so viele Spiele, beziehungsweise ich fand gestern war es so ein Mix, weil wir hatten ja ein paar Spiele, die dann am Ende einigermaßen klar ausgehen, aber wo der Weg dahin halt super strange irgendwie war. Ja. Also selbst sowas wie Bill Saints, da steht am Ende 31-19, aber
ja, sie mussten ja
da gab es auch Momente. Da gab es auch Momente.
Die war doch so absurd hoch, oder?
Es waren es nicht 15 oder sowas?
Ich glaube, es war noch mehr. Ich glaube, es waren 16.
Na, dann haben sie sie nicht gecovert.
Ja. Muss ich gleich mal checken. Aber die war so hoch, da habe ich die ganze Zeit über das Spiel gedacht, siehste? Nicht in der NFL.
Ja, und da natürlich, kommen wir gleich dazu, du hast dieses Chiefs-Ravens-Spiel. Natürlich machen die Chiefs dann halt doch mal wieder 37 Punkte. Aber ich glaube, anfangen müssen wir bei dem Sunday Night Game, weil das war ja in einem, also mit das Wildeste, vor allem was offensiven Football angeht, was ich mir nicht halbwegs realistisch hätte vorstellen können für diese Woche, weil das so ein Spiel wird, das habe ich nicht erwartet.
Die Cowboys gegen die Packers ist am Ende das zweithöchste Unentschieden der NFL-Geschichte. Kleine Trivia-Frage, was war das höchste? Wird keiner.
Ich weiß es.
Ja, du weißt es. Aber, ja, okay. Das war ein 43-43, 1964. Ja. Auf jeden Fall, du hast es gerade schon angedeutet, Offensivspektakel, beide Teams mit über 430 Yards. Aber hättest du mir vorher gesagt, die Packers machen 40 Punkte, ehrlich gesagt, ja gut, okay, gegen diese Cowboys-Defense.
Das ist nicht der überraschende Part, genau.
Das kannst du mir schon erzählen, das glaube ich dir. Aber dass sie es damit nicht gewinnen, das ist der überraschende Part. Das war auf jeden Fall kein Spiel für Defense-Football-Fans. 7 Führungswechsel in der regulären Spielzeit und dann in Overtime. Ja, sind die Cowboys eigentlich drauf und dran, dieses Spiel zu gewinnen? Und die Packers schrammen zweimal haarscharf an einer Niederlage vorbei. Zum einen beim Drive der Cowboys, da kann Dak Prescott eigentlich ja, mehr oder weniger ungestört in die Endzone zum Touchdown laufen. Das hätte die Sache sehr erschwert für die Packers. Aber Parsons tatsächlich dann mit einem Game-Saving-Tackle kommt von der einen Seite rum auf die andere Seite und tackelt Dak Prescott von hinten. Damit kommen die nur zu einem Field Goal statt einem Touchdown. Mhm. Und dann beim eigenen Drive der Packers haben sie Glück, dass nach einer Incompletion beim letzten Pass von Jordan Love eine Sekunde auf der Uhr bleibt.
Also das war so riskant. Weil ich ziehe ein Stück weit den Hut davor, dass sie da den Ball nochmal werfen, versuchen eben den Game-Winning-Touchdown zu erzielen. Aber das, also da darf halt wirklich gar nichts schief gehen. Eine Sekunde. Und das davor, was du gerade beschrieben hast, das Play, das war ja das eine Impact-Play vom Pass-Rush der Packers, wo wir vorher so viel drüber geredet haben. Cowboys Offensive Line, ohne zwei Starter, Left Tackle ist das ganze Jahr ein Problem. Müsste eigentlich ein gefundenes Fressen sein für den Pass-Rush der Packers. Und Dallas hat das einfach wahnsinnig gut gemanagt. Also offensiv, ich bin aus dem Spiel gegangen, hab natürlich auf der einen Seite steht in meinen Notizen ganz viel Dak Prescott, weil der wieder ein tolles Spiel hatte. Wieder so ein Spiel halt, wo sie 40 brauchen, um nicht zu verlieren, wie schon gegen die Giants vor 2 Wochen. Und er liefert diese 40 Punkte eben. Aber auch ein toller Gameplan. Also ich habe mir Brian Schottenheimer hier auch ganz, ganz dick markiert für dieses Spiel. 1 Sack, Dak Prescott stand bei 24% seiner Dropbacks gerade mal unter Druck in diesem Spiel. Das hätte, also das, die Deadline hätte ich dir nicht abgekauft, wenn du sie mir vor dem Spiel gegeben hättest. Oder wenn du mir ein Over-Under gegeben hättest, definitiv das Over genommen. Klar, die Packers verlieren auch einen Devontae Wyatt zum Beispiel noch in dem Spiel. Aber das, also mit den Ausfällen in der Cowboys O-Line wird jeder Cowboys-Fans zu Recht sagen, naja, das müsst ihr uns jetzt nicht erzählen. Ja. Und Parsons war ja sogar noch der prägendste Spieler, was den Pass-Rush angeht. 7 Pressures für ihn. Die meisten für Green Bay und eben dieser Sack, der wirklich dann ein Game-Changer war. Die Cowboys haben 3 Drives offensiv gebraucht, um reinzufinden in das Spiel. Aber was wir dann gesehen haben, war, fand ich, ein sehr, sehr guter Plan für Early Down. Also viele Rollouts mit kurzen Completions, diese ganzen schnellen Slants, Screens, die Runs, alles auch sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt, durchgemixt so vom Play-Calling her. Alles, um eben aus diesen langen Second- und Third-Downs rauszubleiben. Und das war, also ab dem 4. Drive für Dallas, war das ein Thema, diese gut designten, gut gecallten und dann von Prescott gut umgesetzten Early-Down-Plays der Cowboys. Weil das hat die Packers auch darin limitiert, wie viel sie ihre Pass-Rush-Personal-Groupings überhaupt rausbringen konnten. Also wenn wir in den letzten Wochen teilweise gesehen haben, wenn der Gegner halt in 2. und 10, 3. und 7 oder sowas ist und sie dann ja wirklich auch die ganzen Pass-Rusher draufkriegen und da dann super viel Druck machen, die konnten nicht so hart auf den Pass-Rush gehen in dem Spiel, weil Dallas das bei Early-Down verhindert hat. Das war für mich ein Schlüssel zum Spiel für die Cowboys, einfach generell die Early-Down-Offense, um eben dieses Mismatch so dann wirklich eindrucksvoll gut zu neutralisieren und diese langen Drives auch hinzulegen. Der erste Touchdown-Drive, das war ja 95 Yards, glaube ich. Sie hatten einen über 80, einen über 77. Der Field-Goal-Drive in Overtime, das waren ja auch 76 Yards dann letztlich. Man hat es schon auch gemerkt, wenn die bei Early-Down gestruggelt haben, dann haben sie meistens gepuntet in dem Spiel, nicht immer, aber meistens. Wenn Green Bay sie dann mal in negative Down-and-Distance-Situationen gebracht hat, da kam auch am ehesten dann der Druck. Aber Dallas hat das super gut verhindert. Und Prescott, also, ich weiß nicht, was ich da noch groß sagen soll. Das ist halt, wenn du so einen Quarterback hast, der eine Offense ohne CeeDee Lamb, ohne deinen Top-Receiver, mit mehreren Backups in der Offensive Line, über 4 Viertel plus Overtime so umsetzt, diese ganzen Laser durch die Mitte, die der feuert, alles ist on time, alles ist präzise. Dieser Wurf zu Tolbert in Overtime, der sie da Richtung oder kurz vor die Endzone bringt, ein wahnsinniger Wurf aus der Bewegung. Das war ein irre gutes Spiel von Dax, war ein irre gutes Spiel von Schottenheimer und das ist halt die Formel für Dallas, ne? Wenn die offensiv, können die gefühlt jede Woche 40 machen, die brauchen sie halt aber auch, um in Spielen zu sein.
Also der Wurf auf Tolbert, für alle, die ihn nicht gesehen haben, der war schon krass, aber gleichzeitig muss man sagen, also klar, er sieht letztendlich, dass da kein Verteidiger ist, aber Jalen Tolbert muss den auch erstmal so holen und zurück zum Ball kommen und dann noch in Bounds bleiben. Also das war auch generell fand ich von den Receivern auch echt einiges dann noch rausgeholt. George Pickens mit einem überragenden Spiel, da waren ja auch ein paar Würfe dabei. Das sind ja noch nicht mal safe Completions. So. Das sind ja eigentlich keine perfekten Würfe, aber George Pickens macht noch das Beste draus.
Nee, richtig, aber dafür hast du ja George Pickens auch. Das ist ja auch so wieder sowas, wo ich vom das ist natürlich ein schmaler Grat und wenn Dak da irgendwie 2 Interceptions wirft bei einigen dieser Würfe, dann ist das Fazit irgendwie vielleicht auch anders. Aber ein Stück weit willst du ja das von deinem Quarterback auch sehen, wenn du so einen Receiver hast. Also ich habe vor allem einer ist mir im Kopf geblieben, vor dem ersten Touchdown, dieser Shot da Richtung Sideline, eigentlich gut gecovert. Ja. Pickens macht aber halt das Play am Catchpoint. Ja. Hat den Touchdown dann auch noch im vierten Viertel, wo er das Play nach dem Catch macht. Also der hat echt Spaß gemacht in dem Spiel.
Ja, 8 Catches für 134 Yards und 2 Touchdowns bei 11 Targets. Und wie gesagt, das waren nicht alles offene Targets, die er da gesehen hat. Auf der anderen Seite die Packers Offense. Ich meine, die hat den Ball auch sehr gut bewegt, logischerweise. Und auch viele Punkte gemacht. Aber das ist natürlich hier nicht die große Überraschung. Weil davon sind wir ausgegangen, nach dem, was wir in den ersten Wochen von der Cowboys-Defense so gesehen haben. Auch Jordan Love bleibt ohne Turnover, hat eigentlich auch ein ganz gutes Spiel. Und die Receiver haben eigentlich auch ein gutes Spiel. Ich meine, da gibt es ja auch schon den einen oder anderen Ausfall. Aber alleine 3 Receiver mit fast der gleichen Yard-Anzahl, also Romeo Dobbs 58, Matthew Golden 58 und Tucker Kraft 56 Yards und dann natürlich mit Dobbs auch noch einer, der 3 Touchdown-Pässe fängt. Ja. Wobei die kurioseste Szene in diesem Spiel war, als er den dritten gefangen hat, dass er dann 2 Finger die ganze Zeit nach oben streckt. Warum auch immer.
Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe es gesehen und ich dachte so, hä, das habe ich bestimmt falsch gesehen.
Also entweder hat er halt so Victory-Peace-Zeichen zum völlig falschen Zeitpunkt gezeigt, so ungefähr. Oder hat sich verzählt.
Aufgefallen, aber. Ja, mir ist es auch aufgefallen. Ich dachte auch so, also irgendwie Also wenn er jetzt die drei, so hatte ich jetzt irgendwie erwartet, aber den dritten Finger habe ich nicht gesehen.
Nee, nee, der ist ja die ganze Zeit noch an der Sideline so längs gelaufen.
Ja, genau.
Mit zwei Fingern genau. In der Luft. Das war finde ich, das war der beste Moment eigentlich des Spiels. Was sagst du zu der Seite des Balls?
Erstmal ansetzend oder anknüpfend an das, was du gesagt hast. Natürlich haben die den Ball bewegt. Also da, ich meine, die haben 32 First Downs geholt in diesem Spiel.
Die haben über 6 Yards pro Play. Offensive Yards, am Ende 489, genau. Also mehr als die Cowboys.
5 von 6 in der Red Zone. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall der falsche Ansatz, sich jetzt irgendwie da zu sehr auf die Fehler in der Packers Offense zu fokussieren. Die waren halt spielentscheidend im Endeffekt. Also sagen wir Offense und Special Teams. Verloren aufs Spiel geguckt hat Green Bay das mit seiner Defense, ja, die einfach keinen Zugriff bekommen hat. Aber wir haben halt die Big Plays, die spielentscheidenden Big Plays, weil die Cowboys hatten ja einfach auch keine Turnover offensiv. Cowboys Offense die haben ja einen Sack zugelassen und das war ja ein Sack ohne Raumverlust dann letztlich. Und keine Turnover. Ist auch übrigens das erste Mal, dass ein Heimteam 40 Punkte macht, kein Turnover fabriziert und nicht gewinnt.
Krass.
Heimteams mit dieser Statline waren 300 und 0 vor diesem Spiel. Ja, also 300 ja. 0 und 1.
Da muss man sich halt defensiv auch hinterfragen.
Richtig. Mhm. Aber es sind halt diese Big Plays eben der Fumble von Love in der eigenen Hälfte. Ja, der Love Punkte. Hat ansonsten, genau, der kostet dich halt, der hat ansonsten ein gutes Spiel gemacht.
Ja.
Er hatte zwei Plays, habe ich mir negativ rausgeschrieben. Der Wurf kurz vor dem Fumble, da hat der Interception Glück gehabt, wo er den Ball zu hoch wirft. Und dann beim Fumble, Left Tackle wird geschlagen, beziehungsweise sehr nach innen gepusht von James Houston. Love registriert es nicht so richtig und in der Wurfbewegung, die halt dann, wo er nicht wirklich in die Pocket sehr nach vorne geht und dann noch ein Target da halt ist für den Pass Rusher, kommt Houston, schlägt ihm den Ball raus aus dem Fumble, machen die Cowboys eben einen schnellen Touchdown mit kurzem Feld und dann der geblockte Extrapunkt im ersten Feld. Das geht jetzt nicht auf die Offense, das ist dann Special Teams.
Ja.
Den die Cowboys für 2 Punkte zurücktragen. Das macht es halt 13-2 statt 14-0 in dem Moment aus Packers Sicht. Und dann hast du eben 2 game-changing Plays, 2 Punkte mit diesem geblockten PAT, den sie zurückbringen, 7 Punkte aus dem Fumble, das sind halt 9 Punkte in einem Spiel, das in Overtime geht und unentschieden ausgeht. Das sind dann halt die Unterschiede, weil wenn der Gegner eben selbst offensiv jetzt betrachtet, diese gravierenden Fehler, gravierenden Böcke nicht drin hat, also sagen wir Offense und Special Team betrachtet, und die Packers hatten die halt drin. Das ist halt letztlich der Unterschied. Ansonsten nicht viel Kritik. Also kommen ja raus direkt mit dem Shotplay zu Matthew Golden, wo Golden und ich glaube Wicks waren es auch irgendwie am gleichen Spot sind. Also da ist ja irgendwas auch schiefgelaufen. Aber halt wieder sehr, sehr viele Räume in der Cowboy-Zone-Coverage. Das haben sie auch von Anfang gut attackiert. Ich mochte auch die Play-Auswahl früh im Spiel von den Packers. Viel designtes Quick-Game, aber auch immer wieder die Shots drin gehabt. Das sah sehr, sehr rund aus. Ich fand Love, wie gesagt, abgesehen von dem Fumble und vielleicht einem Wurf noch dazu, hat es gut gemacht. Er kreiert ja auch ein bisschen mehr dieses Jahr, das setzt sich auch fort, hat ja auch den langen Scramble jetzt hier in dem Spiel, das macht die Offense nochmal gefährlicher. Er hat diese sehr, sehr akkuraten Würfe, das ist ja bei Love immer so das Ding, 80% seiner Bälle sind entweder gut oder sehr gut in puncto Accuracy, aber dann hat er halt einfach diese komischen Misses drin. Ja. Gestern fand ich, war sehr, sehr viel, sehr, sehr akkurat. Sie spielen 4. und 6. in Overtime natürlich aus, findet da ja, also Golden über die Mitte.
Den Ball auf Golden, den du angesprochen hast, der kann nicht akkurat gewesen sein, weil Golden...
Oder war für einen anderen Receiver, keine Ahnung.
Also Golden, das war ich glaube nicht, dass er für Ding. Golden war, weil Golden passt seine Route so stark an. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Underthrow, auf den, ich für weiß Wicks, nicht, wer es war, auf den anderen Receiver dahinter war. Und sein, Golden passt halt seine Route perfekt an und fängt den dann auch. Generell Matthew Golden übrigens, ist mir ein Rätsel, wie der dieses Spiel zu Ende bestreiten konnte. Der steckt einmal, ich glaube, bei einem Return diesen Monster-Hit ein, wo ich mich auch frage, was ist aus dieser Regel geworden mit den neutralen Beobachtern, die dann Spieler rausnehmen müssen, weil der ist wackelig aufgestanden, da kann mir keiner was erzählen. Und beim nächsten Play kassiert er direkt wieder, also dass er überhaupt beim nächsten Play auf dem Feld steht, fand ich fragwürdig, aber dann kassiert er direkt wieder einen harten Hit und spät im Spiel nochmal. Also der ist hart im Nehmen, der Junge.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und muss man bei Green Bay auch sagen, wir haben es bei den Cowboys viel angesprochen, die Packers natürlich auch nicht in Bestbesetzung. 2 Starter in der Offensive Line haben gefehlt, 2 Starting Receiver fehlen, Jaden Reed, Christian Watson.
Ja.
Trotzdem erwarten wir es, dass du als Playoff-Contender, vielleicht Super Bowl-Contender gegen diese Cowboys-Defense halt, sagen wir mal, 30 oder mehr machst im Endeffekt. Und das haben sie ja auch. Also deswegen,
aber
man redet bei so einem Spiel, finde ich, dann viel über diese einzelnen Fehler, die halt spielentscheidend dann waren, aus Packers Sicht. Und das waren halt 2, 3 Sachen, O-Line hat auch an einigen Punkten gewackelt. Elgton Jenkins spielt keine gute Saison. das Run-Game sah ja trotzdem gut aus. Jacobs, fand ich, hat ein super Spiel gemacht, richtig dynamische Runs auch drin. Wilson dann später auch, Jacobs war ja dann auch angeschlagen zwischendurch. Wilson später auch ein paar richtig gute Plays gemacht. Also da ist echt nicht, das ist nicht viel Kritik. So der Spielraum für ein, zwei Fehler offensiv, der muss halt eigentlich da sein für so ein Team.
Sie kriegen es halt in den letzten zwei Wochen nicht zusammen. Also letzte Woche dann die Defense richtig stark, aber die Offense kriegt den Ball nicht vernünftig bewegt. Und diese Woche enttäuscht die Defense. Die sind immer noch eins der besten Teams der NFL. Und wenn sie beide Seiten des Balls richtig aufs Feld bekommen, aber das war in den letzten zwei Wochen eben nicht der Fall. Und
da würde ich genauso sagen.
Kein Sieg.
Genau, also würde ich genauso sagen. Und auch so diese Euphorie nach den ersten zwei Wochen ist auch, glaube ich, jetzt noch ein bisschen wieder abgeklungen rund um die Packers. Du siehst halt gleichzeitig auch, wie die Lions in der Division ja dann doch nach diesem ersten Spiel jetzt ein sehr, sehr anderes Gesicht gezeigt haben die letzten Wochen. Das heißt, auch da, es pendelt sich alles so ein bisschen ein. Die Packers müssen halt offensiv gesund werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann vielleicht kriegen wir dann auch noch mehr diese Kontrolle. Vielleicht kriegen wir dann auch noch mal ein anderes Gesicht von der Offense insgesamt. Das wird ein bisschen dauern. Gerade Jaden Reed wird ja länger fehlen. Und defensiv, du wirst nicht jede Woche gegen ein Team spielen, das so einen guten Gameplan hat und so einen guten Quarterback hat. Die Kombination kriegst du nicht oft in der NFL. Wir haben jetzt hier aber eben auch einmal gesehen, das ist jetzt auch keine Defense, die automatisch jede Woche den Gegner, weiß ich nicht, bei 17, 12, 10, was auch immer, Punkten hält.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Kansas City Chiefs haben gegen die Baltimore Ravens gespielt und am Ende war es nicht das Topspiel, was wir uns vielleicht erhofft haben aus neutraler Perspektive, vor allem aber auch nicht aus Ravens Perspektive, denn die Chiefs gewinnen am Ende dann relativ ungefährdet mit 37-20 und aus Ravens Sicht war das ein so ernüchterndes Spiel aus vor allem drei Gründen. Die Offense hat es nicht geschafft, Antworten auf das zu finden, was die Chiefs ihnen da defensiv anbieten und damit meine ich vor allem Blitze, sehr viele Blitze, sehr erfolgreiche Blitze. Lamar Jackson musste gegen Ende mit einer Oberschenkelverletzung raus. Und die dritte Sache, in der Defense gibt es halt kaum noch Starter, mit denen man vor der Saison geplant hat. Am Ende fehlten ihnen, am Ende dieses Spiels, 7 Starter der Defense. Einige vorher natürlich verletzungsbedingt schon ausgefallen, aber dann 3 Spieler während des Spiels, die da raus mussten. Und die Chiefs Offense konnte es, anders als in den letzten Wochen, halt auch nutzen. Das waren deutlich bessere Chiefs. Patrick Mahomes war stark. Sie hatten mehr Dynamik in der Offense, vor allem dank der Rückkehr von Saria Worthy. Aber auch Travis Kelce sah deutlich besser aus als vergangene Woche. Rashad Smith, so ein bisschen die kleine Überraschung dieses Spiels, hatte mehrere gute Plays. Allgemein sehr gut den Ball verteilt. 4 verschiedene Touchdown-Pass-Catcher. 9 Passcatcher, insgesamt 7 mit mindestens einem Play über 10 Yards. Also auch, eine gewisse Explosivität hat einfach wieder in dieser Offense. Also die Chiefs-Offense sah, mit Einschränkungen gegen eine verletzungsgeplagte Defense, aber deutlich besser aus.
Die Rückkehr von Xavier Worthy war halt auch ein Riesenfaktor in dem Spiel. Also er war nicht nur im Run-Game das eine explosive Element, hat er da auch den einen Big-Play-Run dann gehabt. Sondern generell ein belebendes Element für die Offense. Er hatte den tiefen Catch für 37 Yards, spät im ersten Viertel, wo er Humphrey wegläuft. Mahomes hat ihn auch ein, zwei Mal wieder überworfen, generell wieder downfield. Da gab es dann doch nochmal ein paar Off-Target-Würfe, das setzt sich echt fort. Aber sie konnten den Ball ja wirklich von Anfang an eigentlich bewegen. Am Anfang haben sie die Drives noch in der Red Zone dann nicht beendet, sondern Field Goals gekickt. Das hat sich dann aber auch wirklich eindrucksvoll geendet, da war ein ganz anderer Zug drin, das sah sehr viel mehr wieder nach dieser präzisen Chiefs-Offense aus, diese ganzen Quick-Hitter mit Yards after Catch, Worthy, für mich ein essentieller Grund dafür, dass die Offense auch mehr geöffnet war, also zusätzlich zu der Explosivität, die er natürlich mitbringt. Mahomes zum ersten Mal seit Oktober 23 mit 4 Touchdowns in einem Spiel, also auch das war eine Weile her. Es ist halt so ein bisschen, es ist so ein klassisches, welchen Take willst du stärker gewichten, Spiel? Also, ist die Chiefs-Offense jetzt da? Ist die Chiefs-Offense zurück? Oder sind wir halt bei der Ravens-Defense, die ja schon das ganze Jahr über struggelt, einfach jetzt an einem Punkt, wo sie, also war ja fast die ganze Starting-Defensive-Line hat gefehlt, und dann verlieren sie Humphrey im Laufe des Spiels, sie verlieren Roquan Smith im Laufe des Spiels und sie verlieren Nate Wiggins im Laufe des Spiels. Also 2 Starting-Corner, ihren Top-Linebacker. Sind wir einfach an einem Punkt mit der Ravens-Defense, wo das nicht kompetitiv ist gerade. Ich glaube, meistens ist beides ein bisschen wahr. Ich glaube, das ist ja auch der Fall. Weil die Chiefs eben, wie du gesagt hast, offensiv sehr, sehr viel besser gespielt haben. Sehr, sehr viel mehr. Da war sehr, sehr viel mehr Gradlinigkeit drin, fand ich. Die Explosivität haben wir jetzt schon angesprochen. da war auch wieder mehr mit Play-Designs, hatte ich den Eindruck, wo einfach Spieler auch mal offen sind. Das haben wir ja so oft nicht gehabt, die ersten Wochen der Saison. Rashard Smith, das habe ich mir auch aufgeschrieben, fand ich sehr positiv, weil er hatte früh im Spiel, hatte er mal so eine Miscommunication mit Mahomes, gab so einen bösen Blick auch von Mahomes, aber er war weiter eingebunden, Mahomes hat ihn auch weiter gesucht und der hat halt eine ganz andere Dynamik als Receiver aus dem Backfield, als jetzt Pacheco und Kareem Hunt sowieso. Da war schon sehr, sehr viel mehr wieder, wo auch Rädchen ineinander gegriffen haben bei der Chiefs Offense.
Ja, wäre auch meine Antwort gewesen auf deine Frage. Wie so oft im Leben nicht einfach, gibt es nicht nur schwarz und weiß, sondern ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Weil natürlich muss man, beziehungsweise man kann natürlich die Verletzung oder muss sie auch als Argument mit anbringen. Aber trotzdem gucken wir auf die Ravens Defense. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Die kassieren letzte Woche gegen die Lions ordentlich. Sahen gegen die Bills schon nicht gut aus in Woche 1. Ja, dazwischen waren die Browns. Aber da haben wir jetzt auch mittlerweile gesehen, dass die Browns Offense einfach für die meisten Defenses nicht gerade gefährlich ist. Aber gegen die Lions schon über 400 Yards kassiert. Jetzt gegen die Chiefs, die vorher nicht gut aussahen, fast 400 Yards, 382 vor allem, genau zu sein, kassiert.
Was ich hier nochmal sagen würde, ist, dass also das große Thema vor diesem Spiel, wo haben wir ja auch drüber gesprochen in der Preview, war ja die Run-Defense für Baltimore. Da hatten sie ja riesige Probleme jetzt dann vor allem gegen Detroit. Und was mir halt umso größere Sorgen machen würde, ist, dass das ja nicht mal hier wirklich ein Faktor war. Also zumindest
natürlich
nicht in der ersten
Hälfte. Faktor gegen die Chiefs.
Genau. Zweite Hälfte fand ich sogar, dass Kansas City da ein bisschen ausbalancierter gespielt hat. Klar, dann auch mit der Führung irgendwann im Rücken.
War nicht Xavier Worthy am Ende Rushing Leader?
Ja gut, der hat halt den einen 35-Yard-Run. Das reicht dann schon.
Aber das sollte das 35, der hatte ja nicht viel mehr. Der hat 38 Yards am Ende mit 2 Carries. Ich könnte jetzt alle Teams mal durchgehen, bei wem 35 oder 38 Yards reichen, um Rushing Leader zu sein, egal in was für einem Spiel.
Na, absolut. Also ich habe mir die Stats nochmal angeschaut. Zur Halbzeit rein die Running Backs zur Halbzeit für die Chiefs, 7 Runs für 16 Yards.
Ja, stark.
Also das war ja nicht mal ein Faktor. Und da muss man ja dann im Hinterkopf behalten, gegen fast jedes andere Team, vielleicht 2, 3 ausgenommen, aber gegen fast jedes andere Team wird diese Run-Defense ja wieder auch zusätzlich ein viel größeres Problem sein, als es hier der Fall war. Also sie kassieren ja fast 40 Punkte in einem Spiel, wo die Run-Defense nicht mal so jetzt dieses Problem war, wie jetzt in anderen Matchups. Nochmal, zweite Hälfte Kansas City fand ich ein bisschen mehr, war da ein bisschen mehr im Run-Game gemacht. Und es hat ja auch prompt Räume geöffnet im Passing-Game. Also vielleicht nehmen sie ja daraus irgendwie was mit. Aber wir sehen halt jetzt mit der Ravens-Defense, zum einen sehen wir halt auch früh im Spiel immer noch Coverage-Busts in dieser Defense, aber wir sehen vor allem jetzt halt, dass die einfach nicht mehr, die haben einfach nicht mehr die Qualität. Die verlieren so viele Leute gerade, die haben im Moment nicht die Qualität und jetzt stehen sie 1-3 und du hast ja schon angedeutet, wir kommen ja auch gleich zur Offense noch, vielleicht Lamar Jackson 1-2 Wochen raus, mal gucken. Die haben jetzt nicht den Luxus zu sagen, in 3-4 Wochen, dann ist die Defense gesünder, dann sieht das wieder anders aus, sondern die müssen schnell Sachen reparieren.
Ja, und es gibt auch 1-2 Spieler, die individuell einfach nicht so gut performt haben, wie man das erwartet hat. Also vor allem Marlon Humphrey, habe ich letzte Woche schon mal angesprochen, dass der einige schlechte Plays schon hatte, die dann teuer waren. Ja, aber die Offense macht ja auch Sorgen, oder zumindest halt in diesem Matchup hat sie Sorgen gemacht, weil sie haben einfach, also sie starten mit einem guten Scoring-Drive und ab dem Moment war eigentlich das Thema überhaupt, wie sie gegen Druck oder wie sie mit Druck umgehen, wie sie gegen die Chiefs-Blitze umgehen. Und das muss man ja sagen, ist auch ein sich wiederholendes Thema, dass die Chiefs es schaffen, Gegner mit ihren Blitzpaketen und vor Probleme zu stellen. Und trotzdem habe ich mich gefragt, jedes Mal wurde es zu einem Problem, wenn 5 oder mehr Pass-Rusher kamen, weil es gab keinen vernünftigen Blitz-Pickup, der funktioniert hat. Es gab irgendwie gefühlt zumindest keine Hot Routes für Lamar Jackson, die er schnell anwerfen konnte oder sie nicht angeworfen hat. Oder die Chiefs haben die dann auch gut weggenommen, je nachdem. Aber dann Lamar Jackson auch hektisch geworden. Und generell kommen ja auch so 2 Turnover zustande, gerade die Interception, wo er dann einfach hektisch den Ball wegwirft. Ja, und dann halt eben noch die Verletzung kommt noch dazu. Und dann kommt Cooper Rush rein. Und da muss man schon sagen, da war das Spiel eh schon verloren. Also jetzt auch keinen großen Unterschied mehr gemacht, diese Verletzung. Aber trotzdem wäre es natürlich extrem bitter, wenn man jetzt mit Cooper Rush in die nächsten Wochen gehen muss bei dem Rekord.
Ich habe mir den, also auch vom Flow des Spiels her, habe ich mir ganz ähnlich aufgeschrieben wie du. Erster Drive war rund, Ball schnell underneath verteilt. Henry gleich mal, ich glaube, beim zweiten oder dritten Play gegen eine Stackbox aufs dritte Level der Defense gebracht. Wenn da dieser eine tiefe Safety nicht das Play macht, dann ist der vielleicht weg.
Der am Ende auf 8 Runs kommt.
Ja, genau. Ich dachte ehrlich gesagt, dass du gerade bei dem, wie du es anmoderiert hast, vielleicht sogar darauf kommst, so wiederholendes Thema, weil das habe ich mir rausgeschrieben, wiederholendes Thema aus Ravens Sicht. Defenses können denen dieses Jahr das Run-Game wegnehmen.
Ja.
Und also, das haben wir jetzt gesehen gegen
aber ganz
zwei
seltsam.
Teams.
Also, sie können ihn irgendwie es wegnehmen, laufen zu wollen. Weil es ist ja nicht so, dass sie. Also klar, es gab diesen einen Run und dann hatten sie auch mehr Probleme, aber trotzdem glaube ich, wenn du da dran bleibst, ich weiß nicht, also das ist ja, haben wir häufig bei Derrick Henry gesehen, auch im vergangenen Jahr, haben es Teams ja geschafft, ihn häufig bei so ja, Runs irgendwie so bei 2-3 Yards zu halten die ganze Zeit, aber dann bricht halt mal einer durch und dann ist Derrick Henry nicht mehr zu stoppen. Und das ziehen sie halt dieses Jahr auch gar nicht mehr so durch, dass sie es immer wieder versuchen, bis es funktioniert.
Ich meine, war hier natürlich auch ein Gamescript-Thema, klar. Wenn du so hinten liegst, dann irgendwann. Aber, also wir haben es gegen Detroit gesehen, wir haben es gegen Cleveland gesehen, wo Defenses sehr aggressiv ihre Front gespielt haben, das Run-Game extrem limitiert haben. In den Spielen hat Baltimore dann mehr Shotplays bekommen. Im Passing-Game konnten sie da im Passing-Game mehr machen. Hier war es jetzt ja noch mehr, dadurch, wie das Spiel gelaufen ist, wie dann die Chiefs irgendwann davongezogen sind, wurde Baltimore halt zwangsläufig noch eindimensionaler. Und das hat es dann Kansas City natürlich auch leichter gemacht, einen Zugriff zu bekommen. Aber ich fand es auch echt wieder auffällig hier. Die Chiefs nach diesem ersten Drive saßen die Chiefs echt gut auf diesen ganzen kurzen Bällen, sind da sehr, sehr gut drauf getriggert, schnelle Stops gemacht, Incompletions erzwungen, haben Lamar auch häufiger nicht aus der Pocket kommen lassen, wenn er scramblen wollte. Der Druck wurde dann immer mehr, die Blitzes wurden dann immer mehr. Bei der Interception kamen ja auch 6 Verteidiger. Lamar wirft den unter Druck, Ball kommt zu kurz. Leo Chanel macht ein tolles Play am Catchpoint und fängt den ab. Dann eben zu keinem Zeitpunkt fand ich, dass Baltimore einen Rhythmus im Run-Game hatte. Und das ist halt auch wirklich was, was sich eigentlich schon durch die ganze Saison zieht. Wir haben das ja mal gesagt mit Blick auf das Bills-Spiel dann im Rückblick. Natürlich ist da ein toller Boxscore mit 200, was weiß ich was, 40 Rushing Yards oder was sie da hatten. Aber das kam ja total kurios zustande, weil sie, ich glaube, 10 Explosives hatten am Boden in dem Spiel. Selbst da war ja die Down-for-Down-Konstanz nicht da. Und das war ja das Thema dann in der zweiten Hälfte gegen Buffalo, dass sie das Spiel nicht wegverwalten konnten mit ihrem Run-Game. Was wir eigentlich in den letzten Jahren mit dem, wie die erste Hälfte lief damals in dem Spiel, ist es automatisch. Dann verwalten die Ravens das weg mit ihrem Run-Game. Und das klappt dieses Jahr nicht. Und du merkst halt einfach, wie der Floor im Moment fehlt, weil sie den Ball nicht so laufen, wie sie es gewohnt sind, oder nicht so laufen können, wie sie es gewohnt sind. Und die Defense halt furchtbar ist aktuell. Und das ist dann halt, also auch für ein Team wie Baltimore dann irgendwann tricky. Und dann siehst du ja du siehst halt die individuellen Fehler in der Offense, die dann irgendwann noch dazukommen. Also jetzt in dem Spiel war es eklatant, gerade auch Lamar Jackson, der ja bisher eigentlich eine gute Saison spielt, weil er auch viel mehr durch die Luft dann machen muss in den Spielen bisher. Hier die Interception dann, der Drive nach dem Chiefs Field Goal zum 6-7, bei dem die Ravens 2 Delay-of-Game-Strafen nacheinander bekommen und dann beim nächsten Play kassiert Lamar ein Intentional Grounding und sie müssen punten. Nach dem 13-7 für Kansas City, Ravens spielen das Fourth Down aus, kurz vor der Mittellinie, Chiefs bringen alle, blitzen ultra aggressiv und Lamar muss den Ball quasi wegwerfen, also wirft ihn halt irgendwie noch hoch, findet keinen Receiver. Da machen die Chiefs im Gegenzug das 20-7. Nächster Ravens Drive, Lamar rennt in seine Offensive Line, fummelt den Ball weg. Also da waren auch einfach sehr, sehr viele individuelle Fehler. Sie wirkten nicht gut vorbereitet auf das, was Kansas City defensiv ihnen entgegenbringt, obwohl das ja nicht überraschend war. Ich meine, da haben wir drüber gesprochen am Donnerstag, dass das wahrscheinlich so kommen wird, viel Blitzing, viel aggressiv die Box spielen. Das ist jetzt ein scary Spot für die Ravens. 1-3, eine Defense, die sowieso massive Probleme hat und immer mehr Leute jetzt verliert. Lamar verletzt, die nächsten beiden Gegner sind die Texans und die Rams für Baltimore. Also, Panik-Button? Fragezeichen? Geht Deckel, schon in die Richtung, oder? Deckel ist offen, würde ich auch sagen.
Auf jeden Fall, der Deckel muss auf sein bei den Ravens. Und deshalb sage ich ja, sehr ernüchterndes Spiel für die Ravens. Dann kommen wir zum Jackson-Dart-Debüt. Die New York Giants schlagen die LA Chargers mit 21-18 beim ersten Spiel von ihrem Rookie-Quarterback Jackson Dart. Gleichzeitig, das ist die positive Nachricht, die negative ist, man verliert Malik Nabers mit Verdacht auf Kreuzbandriss. Mhm. Trotzdem der erste Saisonsieg für die Giants, so der letzte Strohhalm für Dable, der jetzt erstmal funktioniert hat. Kann er sich so ein bisschen rausziehen? Wasser steht vielleicht nicht mehr ganz bis zum Hals. Ich habe jetzt bei ESPN die Überschrift gelesen, Impressive Debut. Das finde ich eine ja, also ich weiß, warum man so eine Überschrift wählt, aber finde ich dann trotzdem vielleicht ein bisschen irreführend bei 111 Passing Yards, 5,6 im Schnitt, ein Touchdown, der ein Shovel Pass war und 5 Sacks. Ja. Ich glaube, da muss man genauer drauf schauen, beziehungsweise das Ganze genauer einordnen, weil Jackson Dart hat als Passer den Giants ehrlicherweise wenig gegeben, so in diesem Spiel. Das finde ich, muss man schon so sagen. Ja, warte.
Ich will ein bisschen widersprechen.
Ja, ich bin ja noch nicht fertig.
Okay.
Alles, was so First Read, Quick Game war, da fand ich ihn richtig stark. Das hat er richtig gut gemacht, präzise Bälle, schnell den Ball losgeworden, gut angebracht. Alles, was ein bisschen länger gedauert hat, wo ein bisschen Progression war, war dann auch nicht mehr ganz so gut, finde ich. Manchmal dann ungenau, gerade tiefer ungenau gewesen. 5 Sacks kassiert, die kommen jetzt nicht von ungefähr. Musste ja auch zeitweise kurz raus nach einem harten Hit. Allerdings nur sehr kurz. Hier möchte ich kurz, bevor ich es vergesse, natürlich meinen Spieler der Woche ansprechen. Tui Tui Pulotu.
Ja.
Trotz der Niederlage mit einem starken Spiel. 4 Sacks, 5 Tackles for loss. Mhm.
Das ist echt crazy. Also 2 waren, glaube ich, unblocked, aber 4 Sacks ist halt trotzdem wild.
Ja, dafür, dass er vorher keinen einzigen hatte.
Ja.
Aber trotzdem hat Jackson Dart den Giants und der Giants Offense was gegeben und sie besser gemacht. Mhm. Denn er hat bis auf die Sacks wenig der Offense genommen, so wie es Russell Wilson vor allem letzte Woche gemacht hat. Ja. Er hat den Ball nicht groß in Gefahr gebracht, kein großes Risiko eingegangen und er war als Runner halt richtig stark. Viele wichtige First Downs, 10 Runs für 54 Yards und vor allem sah das insofern gut aus, also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie, also hat mich sehr an Baker Mayfield, was den Laufstil angeht, erinnert.
Exakt so in meinen Notizen. 1:1. Ich hab's mir, irgendwo hab ich mir, ich find's jetzt gerade nicht, wo ich's hier aufgeschrieben habe, dann könnte ich's dir wörtlich sagen, aber ich habe mir genau aufgeschrieben, das Spiel, das hatte was von Baker Mayfield, auch so mit diesem sich reinschmeißen. Ja, ich meine, der Hit, der ihn ja rausnimmt für Gehirnerschütterung-Test, das ist ja genauso ein vogelwilder Run, wo du eigentlich als Quarterback sagst, geh halt runter. Oder er rennt halt doch mal in die Kollision rein. Ja, ich hab's mir wirklich, also ich hab's mir, hier, genau. Dieses giftige, bisschen Baker Mayfield-like.
Das habe ich genauso aufgeschrieben. Auch der Run-Stil einfach. Was man halt sagen muss, also es ist ja nicht so, dass Russell Wilson diese Runs nicht hätte haben können, so von den athletischen Voraussetzungen auch jetzt in einem höheren Alter nicht oder andere Quarterbacks. Aber, dann vielleicht durch Kontakt sogar noch zu arbeiten als Quarterback und er hat sehr oft die richtige Entscheidung getroffen, eben dann den Ball zu laufen, hat die richtigen Lücken gesehen und ist nicht irgendwo blind reingelaufen. Das sah schon richtig gut aus. Und letztendlich, weil ich bin jetzt extra sehr negativ reingegangen, letztendlich war er ein entscheidender Faktor, dass sie das Spiel gewinnen konnten.
Ja, also man kann ja immer streiten, was ist ein impressive Debüt für einen NFL-Quarterback. Ja,
aber da würde ich noch dabei bleiben.
Das war nicht. Ja, also wir haben auf jeden Fall schon eindrucksvollere Debüts gesehen.
Er hat dieser Offense geholfen, er hat sie besser gemacht. Aber jetzt, also impressive, come on, da haben wir schon einen höheren Anspruch.
Er hätte halt der Offense 2 Sachen gegeben, die mit Wilson einfach gar nicht da waren. Das eine war dieses Quick-Passing-Game und das andere war das Rushing. Das Rushing als ein Mittel eben, um die Offensive Line auch zu entlasten, um in der Red Zone zu scoren, um in der Red Zone Plays zu machen, um da positiv rauszugehen. In Summe eigentlich viel von der Offense, wie ich es mir erwartet hatte und erhofft hatte für Jackson Dart. Der Ball war schnell raus, unter 2,5 Sekunden im Schnitt. Quarterback-Run-Game eben, wie gesagt, fester Teil der Offense. Play-Action, Run-Pass-Options, um auch mal ein bisschen tiefer zu gehen. Ich fand, er hat sich gut vertikal in der Pocket bewegt. Und das würde ich auch wirklich sagen, du hattest zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, irgendwie der Moment ist zu groß für ihn. Oder
überhaupt nicht.
Er struggelt da irgendwie confidence-mäßig. Und das war auch so ein bisschen Baker Mayfield.
Das habe ich tatsächlich auch 0% erwartet. Weil
ich auch nicht. Nee, ich auch
dieser
nicht.
Dieser Typ, nach allem, was man bisher so mitbekommen hat, schon vor seinem Start, also ich finde ihn maßlos unsympathisch, ehrlicherweise. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich sag mal so, an Selbstvertrauen mangelt es diesem Jungen nicht. Mhm.
Und der Vibe war ja auch völlig anders. Also im Stadion, auf dem Platz. Für mich war es das Play 3rd and 6, spät im ersten Viertel, wo sie kurz vor der eigenen Endzone stehen. Das war so ein bisschen das Symbolplay dafür. Für mich, Chargers bringen einen sehr, sehr muddy Pass Rush. Am Ende sind es nur 4, die kommen, aber die kommen aus unerwarteten Richtungen. Dort kriegt es hin, rechts aus der Pocket rauszugehen. Navigiert dann noch einen Receiver per Handzeichen, dass er zurückkommen soll. Und wirft easy ein neues First Down, ich glaube, zu Slayton war es. Das war schon so ein Moment, wo ich dachte, ja, okay, da spielt zumindest einer mit Selbstvertrauen. Ich mochte den schnellen Release, das ist ja auch so einer seiner positiven Aspekte, wenig verschwendete Bewegung in seinem Wurf. Der erste Quarterback übrigens seit Patrick Mahomes, der im ersten Drive in seinem ersten Spiel als Starter einen 80-Yard-Touchdown-Drive hinlegt. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Zumindest ja. da ist zumindest was impressive, richtig. Und natürlich war nicht alles perfekt. Er hat manchmal die Beine sehr schnell in die Hand genommen. Natürlich werden Defenses jetzt dann anfangen, die Giants mehr auf dieses schnelle Underneath-Passing-Game und Quarterback-Run-Game zu spielen. Ohne Neighbors wird das logischerweise noch sehr viel schwieriger. Klar, er hat auch ein paar Bälle verfehlt. Es gab diesen einen Botched-Snap kurz vor der Endzone. Sein Rushing ist eine Waffe, er muss sich aber besser schützen dabei. Das würde ich jetzt auch nach diesem ersten Start gleich mal schon sagen, weil das war mehrfach schon so, wo ich dachte, das wird nicht lange gut gehen, das so zu machen. Und die Line, ich meine, gegen den Chargers Front ohne Khalil Mack hat halt schon immer noch echt gewackelt. Insofern, ja, die gravierenden Fehler vermieden, habe ich mir genauso auch aufgeschrieben. Der Offense einen positiven Spark gegeben. Die Offense hat schneller gespielt. Die Offense hat einen anderen Vibe. Das Quarterback-Run-Game ist ein Faktor. Das sind alles positive Sachen. Scadabo macht einfach echt viel Spaß als Runner. Das ist so ein Tonesetter für eine Offense. Aber ja. Dass die Neighbors halt verlieren im ersten Start von Jackson Dart und halt für den Rest der Saison, das ist natürlich unfassbar bitter und macht jetzt die nächsten Wochen dann logischerweise auch sehr viel schwieriger.
Und wird die nächsten Tage wahrscheinlich auch wieder Diskussionen bezüglich des Felds. Des Turfs.
Oder Beckham, hast du gesehen? Der nee. Hat direkt, ich weiß nicht, ja, irgendwo gut. auf Social Media geschrieben, das. So, der kennt es genau. Das ist einfach, dass man diesen Platz halt austauschen muss. Wir haben so viele Verletzungen auf diesem Platz schon gesehen in den letzten Jahren. Immer Achillessehnen, ja. Kreuzband, so viele.
Ja, und vor allem, es ist ja eine Non-Contact-Injury, das Standbein. Er plantet das Standbein zum Hochspringen und man sieht richtig irgendwie, wie der Fuß so leicht rutscht. Also nicht richtig fest steht und dadurch das Knie so nach innen wegnickt. Das ist schon sehr auffällig dann bezüglich dessen. Wenn Sie, für alle, die sich jetzt vielleicht gefragt haben, was hat der Krüger gegen Jackson Dart? also diese Eli Manning Story, die halt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, die hat schon mal so den Ton gesettet für mich. Ich weiß nicht, hast du die mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Also Eli Manning hat, als er dann zu den Giants gedraftet wurde, hat er ihm quasi so angeboten, ey, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwas von mir brauchst, Football-related natürlich gemeint, ja, kannst du mich jederzeit anrufen, ne, so mentormäßig ihm das angeboten. Und während des Training Camps hat dann Jackson Dart Eli Manning angerufen und gefragt, ob er ihm eine Reservierung im Fort Charles, wohl so einem der absolut edelsten, angesagtesten Steakhouses in New York, klar machen kann für heute 6.30 Uhr.
Selbstvertrauen ist gegeben.
Und vor allem, wenn man ihn dann gestern hat, also nach seinem Touchdown-Run und dann noch später nach seinem impressive Three-Yard-Touchdown-Pass aka Shovel Pass zum Tight End, wie man ihn jubeln gesehen hat. Also, der Mann hat Eier. Der Mann hat Eier, das ist ja auch alles schön und gut, aber ist mir ein bisschen too much, so vor allem vor dem ersten NFL-Start und dann während des ersten NFL-Starts. Aber gut, vor allem, jetzt mal rein sportlich und ganz nüchtern betrachtet, warum ich noch zurückhaltend bin, ist, es gibt Defensive Coordinator und Defenses, die halt diesen schnellen ersten Read, gerade für einen Rookie-Quarterback, sehr gut wegnehmen können. Und wenn das passiert, dann habe ich halt gestern noch wenig gesehen, wo ich dann glaube, okay, der kann auch dann sowas überwinden. Weil wenn eine Defense weiß, okay, wir müssen den schnellen Pass wegnehmen und ihn in der Pocket halten und dann Druck auf ihn kriegen. Dann das kann ist das halt sehr, sehr schnell wild werden, weil davon habe ich gestern nicht viel gesehen, was mir Hoffnung macht. Aber wie gesagt, ein gutes Debüt. Auf der anderen
Seite.
Auf
jeden Fall. Also, ich würde das auch nochmal unterstreichen, weil sonst will ich, dass du als der alleinige Hater da stehst. ich glaube, ich fand es einen Ticken positiver als du wahrscheinlich dann schon insgesamt. Ich fand, er hat der Offense schon deutlich mehr gegeben, als Wilson jetzt das noch konnte und so. Das sag ich ja. Aber es hat halt so auf diese eine Art funktioniert, wie wir ja auch vorher an sich wussten, dass das mit Jackson Dart funktionieren kann. Und jetzt die Chargers Defense hat das in Summe ja immer noch gut verteidigt und hat das ja in Summe auch gut gestoppt. Sie haben halt nicht die ganz großen negativen Big Plays kreieren können, also Turnover und solche Geschichten. Mal schauen, wie es die nächsten Wochen aussieht. Ich meine, die haben die Saints kommende Woche. Ja, das sollte auch funktionieren, einigermaßen.
Denk ich
und
auch.
Dann halt mal gucken. Danach kommen dann Eagles und solche Kaliber.
Genau. da, aber man kann deutlich positiver jetzt erstmal auf die nächsten Spiele schauen aus Giants Perspektive.
Ja.
Das auf jeden will Fall. Ich auch niemandem wegnehmen. Die Chargers Offense auf der anderen Seite, die war definitiv nicht impressive. Ich glaube, da können sich alle drauf einigen. Die hatten vor allem wieder Protection-Probleme. So wie jetzt schon häufiger, vor allem letzte Woche. Dann jetzt auch noch Joe Ault, der raus musste. Sprich, diese Offensive Line ohne ihre beiden Top-Tackles. Justin Herbert wurde zwar nur zweimal gesackt, ganz im Vergleich zu Jackson Dart. Das ist dann vielleicht auch die Erfahrung. Aber ich habe jetzt keine Pressure-Zahlen. Aber
ich habe sie.
Ja, bitte.
Ist verheerend. Also genau, also Mika Beckton hat ja auch nicht gespielt, Slater natürlich sowieso nicht. Und Ault hat, ich glaube, 8 Snaps gespielt, irgendwie sowas. Also er musste ganz früh raus mit einer Knöchelverletzung. Und das klingt auch nach was, was mehrere Wochen sein könnte, wenn es der High Ankle Sprain ist.
Das 3 Starter.
Genau, also 3 und die 3 besten. Ja. Und vor allem genau. die zwei Elite- oder Top-Level-Spieler, die sie haben mit den beiden Tackles. Und wir haben jetzt 2 aufeinanderfolgende Spiele gesehen. Denver ja letzte Woche und jetzt eben die Giants, in denen nur der Foreman-Rush, also ohne Blitzing, schon eine 60% Pressure-Rate gegen die Chargers hatte. Das ist nicht machbar. Im Schnitt war, in Summe waren es jetzt knapp 50% Pressure-Rate in dem Spiel für Justin Herbert. Und das, obwohl Herbert den Ball in 2,56 Sekunden geworfen hat im Schnitt. Ja. Also du hast halt einfach so irre schnelle Wins teilweise. Natürlich gegen eine Top-Front. Sie haben halt jetzt auch gegen Denver und die Giants gespielt. Das sind 2 extrem starke Pass-Rush-Units. Einer dieser Wins ist mir im Kopf geblieben, Abdul Carter. Ich weiß nicht, ob du den noch im Kopf hast, früh im 4. Viertel, wo er einfach diesen Left Tackle komplett stehen lässt. Also überhaupt keine Chance. Und dann ist eben der Effekt, der daraus entsteht, dass dann der Gegner, wenn er weiß eben, weil, also wörtlich jedem zweiten Snap kreieren wir Druck, dann kann natürlich der Gegner auch auf diesen ganzen kurzen Routes sitzen. Und das haben die Giants dann halt auch gemacht. Und dann ist es eben super schwer. Letzte Woche hat Herbert das ja gegen Denver dann wirklich noch gerettet. Es kann aber nicht jede Woche so funktionieren. Und dann kamen ja noch dazu die ganzen Fehler, die sie individuell hatten. Also McConkey droppt beim ersten Drive den Ball bei 3. und 7. Das wäre ein First Down gewesen. Beim nächsten Drive droppt McConkey Downfield den Ball bei 3. und 5. Super Wurf von Herbert. Solche Geschichten. Dann Strafen waren ein Problem. Herbert hatte einmal Interception, Glück. Die Interception, die zweite, die er dann tatsächlich geworfen hat, war vom Backfoot gegen Pressure. Plus McConkey stolpert, sonst fängt er den vielleicht sogar, dann ist es sogar ein Big Play. Ja, solche Sachen kamen halt immer wieder. Und dann natürlich, was auch immer so ein Faktor ist, auf den ich immer gucke, wenn du ein Team hast mit so vielen Backup-Linemen, sind Strafen. Du hast halt einfach schlechtere Spieler auf dem Platz. Klar. Und dann kriegst du eben, und nicht eingespielte, also in der Unit nicht eingespielte Spieler, und dann kriegst du halt viel mehr Fallstarts, viel mehr Holdings. Das haben wir ja oft gesehen in dem Spiel gestern. Hat sie immer wieder auch in schlechte Down-and-Distance-Situationen gebracht. Du kriegst mehr Tipp-Passes an der Line of Scrimmage, weil mehr Druck kreiert. Die Interception natürlich von Dexter Lawrence. Das ist natürlich ein unfassbares Play von ihm. Er blockt den Wurf selber, fängt ihn ab, sprintet fast noch bis zum Touchdown zurück. Aber solche Geschichten sind halt, das kannst du auch von Herbert dann an irgendeinem Punkt nicht mehr verlangen, dass er das alles repariert. Und das war einfach too much. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie lange fällt Ault aus? Wann ist Beckton wieder da und wieder bei 100%? Weil im Moment sehen wir halt schon jetzt nach diesen beiden Spielen Denver und New York die Limits für diese Offensive Line und damit auch einfach die Limits für die Offense in Summe.
Ja, es wird wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen einfacher, aber halt auch nicht richtig einfach. Mit den Commanders, dann die Dolphins. Mhm. Gut, die haben wahrscheinlich keinen schlechten Pass Rush, aber alles drumherum. Die Colts und dann schon wieder die Vikings. Aber grundsätzlich, die Chargers bleiben nicht ungeschlagen. Erste Niederlage und die Giants holen eben den ersten Sieg.
Ich eine Sache würde ich noch erwähnen, weil wir generell eher negativ bei ihm waren. Bestes NFL-Spiel bisher von Omarion Hampton. Der war für mich offensiv echt so der Lichtblick, was die gesamte
Offensive angeht. Hatte natürlich aber auch sein absolutes Signature-Play, wo er durch ein Scheunentor an Gap läuft. Und dann hat er natürlich diese Explosivität, um das auch zu nutzen. Aber auch ein paar andere Plays, wo er wirklich auch Tackles bricht.
Ein paar Plays, genau. Ja, also es war, ich meine, jetzt natürlich das erste Spiel ohne Najee Harris. Und das sah mit Hampton gegen, natürlich, wo sie völlig overmatched waren an der Line of Scrimmage, fand ich, sah das dafür echt gut aus. Und der Touchdown auf Quentin Johnston. Also, was für ein Wurf wieder. Wir haben im Moment, du kannst dich jede Woche.
Ich warte Woche für Woche, bis die große Entschuldigungstour für Quentin Johnston kommt. Das ist okay.
Er ist im Moment der Nummer 1 Receiver dieser Offense, keine Frage. Aber was für ein Wurf von Herbert. Also, den so über den Corner und dann genau in das Fenster, bevor der Safety, der hier schon rübersprintet, bevor der dann da reinkommen und ein Play machen kann. ja, diese Dinge hat er halt immer noch drin. Und das sind halt game-changing Plays. Also gegen Denver letzte Woche bringt es ihn den Sieg. Hier jetzt nicht ganz, aber dass du halt einen Quarterback hast, der dann in so einer Situation immer noch solche Plays macht, das ist natürlich ein enormer Luxus.
Schauen wir noch eben auf die restlichen Spiele. Wir hatten das erste Spiel in Dublin. Die Pittsburgh Steelers gegen die Minnesota Vikings. Die Steelers gewinnen am Ende knapp mit 24-21. Grund natürlich Kenneth Gainwell, der allen gezeigt hat, dass er der beste Back in Pittsburgh ist.
Ich habe ihn noch gestartet in Fantasy.
Gut.
Ich hab, als die Nachricht kam, Jalen Warren spielt nicht, ich glaube sogar in der Hörerliga habe ich ihn dann noch reingeworfen. Habe es nicht bereut.
Gott sei Dank nicht gegen mich. Das wäre bitter
das
gewesen.
Das wäre natürlich ironisch gewesen. Aber ich weiß nicht. Ich fand, es war ein komisches Spiel. Also jedes Steelers-Spiel ist irgendwie komisch. Das war da keine Ausnahme. Also irgendwie so ein Spiel. Am Anfang war ja wieder so, Pittsburgh kommt gut raus, wie auch gegen die Patriots. Scoren mit zwei ihrer ersten drei Drives, da unter dieser 80-Yard-Catch-and-Run von Metcalf. Ja. Führen 14-3 und Carson Wentz sieht nicht gut aus und die Vikings machen offensiv gar nichts und Wentz wirft den Ball zum Gegner und so. Und dann ist 21-6 Pittsburgh. Und ja. Denkst du, okay, irgendwie, ne, müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Und auf einmal wacht dann Minnesota doch auf und bewegt dann den Ball super gut im vierten Viertel und kommt dann fast nochmal ran, gleicht es fast nochmal aus. Aber irgendwie ein komisches Spiel und jetzt, ja, Vibes bei den Vikings. Jetzt nächste Woche gegen Cleveland, gegen diese Defense. Zumindest auf der anderen Seite des Balls wird es dann nochmal eine Ecke leichter.
Dann das Spiel, das du kommentiert hast bei RTL Plus, Falcons gegen Commanders. Die Falcons gewinnen 34-27. Die Commanders wieder ohne Jaden Daniels, dafür mit Marcus Mariota. Und die Falcons Offense kann es doch noch. Ja. Und zwar richtig gut. So, wie man sich das eigentlich gewünscht hat.
Bestes Spiel der Falcons Offense dieses Jahr. Bestes Spiel mit Abstand von Michael Penix bisher dieses Jahr. Auch wenn er die eine miese Interception hatte. Trotzdem in Summe das beste Spiel, was ich von ihm gesehen habe dieses Jahr. Falcons endlich mal wieder vertikaler, sie haben mehr über die Mitte mit Inbreakern attackiert. Bijan wieder so ein Big Play nach einem Pass in die Flat. Die hatten ja in Woche 1 einen 50-Yard-Touchdown mit Bijan bei fast quasi dem gleichen Ding. Und hier eben kriegen Washington In-Man-Coverage, der arme Bobby Wagner muss Bijan Robinson covern, rennt ihm weg und du hast einen Monster-Play. Und Penix war viel mehr on time, die Bälle waren schneller raus, Ball war regelmäßig raus gewesen, einmal beim Touchdown, aber ich habe es mehrfach aufgeschrieben, bevor der Receiver seinen Break setzt oder bevor der Receiver zum Ball zurückkommt. Das war letzte Woche gegen Carolina ganz, ganz anders. Kyle Pitts, wieder ein gutes Spiel gemacht, wieder, der spielt echt eine gute Saison bisher. Ja, also die Antwort, die man sehen wollte nach diesem Shutout gegen die Panthers letzte Woche. Und Washington muss halt gesünder werden. Also Daniels genau nicht gespielt, Terry McLaurin auch nicht gespielt. Crosby Merritt angeschlagen, hat in der ersten Hälfte quasi gar nichts gemacht. In der zweiten haben sie dann ein bisschen mehr reingeworfen. Das ist schon noch so, Washington ist so ein Team, was ich noch nicht ganz greifen kann, weil wir sie einfach kaum bisher in ihrer Normalbesetzung gesehen haben.
Die Buffalo Bills gewinnen am Ende deutlich gegen die New Orleans Saints mit 31-19, sind aber lange nicht aus dem Quark gekommen. Meine Theorie ist, man wollte jetzt nicht, dass die Heimfans irgendwie viel Geld für Tickets bezahlt haben, dass man dass man da irgendwie nach zwei Vierteln ein entschiedenes Spiel hat. Ja, haben sie extra für die Heimfans lange eng gehalten. Nee, Spaß beiseite. Also die Saints halten sich in vielen Spielen deutlich besser. Ja. Stichwort kompetitive Dichte in dieser Liga. Ich meine, hinten raus haben die Bills. Ich hatte generell, ich habe es nur in der Red Zone gesehen, aber ich hatte trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, dass die Bills beliebig hochschalten können und es dann am Ende gemacht haben.
Ja, ich glaube, das ist schon auch so der Vibe aus dem Spiel. Und natürlich dann die Saints am Ende zweimal Turnover und Downs gehabt. Die hatten ja die Chance auf noch ein, zwei Big Plays mehr. Ich bleibe dabei, dass in Summe, gemessen an allen Umständen, Spencer Rattler das okay macht. Trotzdem ist natürlich die Passing-Offense limitiert. Also sehr, sehr viel halt ganz, ganz schnell, ganz, ganz kurz underneath. Versuchen da irgendwie auch die Line zu entlasten. Und hier waren sie ja auch wirklich, also du hast ja am Anfang gesagt, was 15 Punkte oder was Außenseiter. Dafür auch hier 8-bar geschlagen, trotzdem stehst du natürlich 0-4.
Das wollte ich doch noch nachschauen. Aber das sieht man nicht mehr, ne? Was die Line vorher war?
Das kannst du googeln. Ich glaube, es waren so um die 15, irgendwas in der Richtung. Ich habe irgendwas in der Richtung.
Irgendwann in meinem Kopf sind 16,5 gewesen. Ja, Kopfrechnen ist so eine Sache bei mir, ne? Wie viele Punkte waren es?
12 Punkte war.
12 Punkte war der Unterschied, also so oder so nicht gecovert, diese Line. Das haben wir vorher gesagt. Das ist eine hohe Line, egal für wen in der NFL. Mhm. Die Detroit Lions schlagen die Cleveland Browns mit 34-10. Klingt deutlich, war es letztendlich auch so richtig überzeugend, nicht unbedingt.
Von dem Spiel habe ich ehrlicherweise noch nichts gesehen, also kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe nur die früh gesehen, dass die Lions echt, oder beziehungsweise die Browns das echt eng gehalten haben, ja. Und dass Joe Flacco dann doch am Ende wieder zwei Picks geworfen hat. Und ich glaube, es ist nicht
das
mehr lang, bis wir Dylan Gabriel bekommen.
Das ist eine Woche lang. Ich glaube, das war's. Das war mies.
Ich meine, sie haben jetzt halt London gegen die Vikings. Okay. Ich denke eher vielleicht die Woche drauf. Aber mal gucken.
Ja, aber die wollen sich auch nicht international. Also, ja, es könnte aber auch ein Pro-Argument dafür sein. International Standalone Game.
Gegen die Vikings Defense.
Natürlich tut es weh, aber du willst vielleicht auch den internationalen Fans ein bisschen Spark geben, indem du einen Rookie reinschmeißt. Aber ich meine, sie haben ja noch einen anderen. Also wenn sie den einen verbrennen, dann können wir noch zurückfallen auf den anderen.
Werft alle rein.
Ja. Gibt Pro- und Kontra-Argumente. Schön wird's wahrscheinlich nicht, egal wer. Ja, aber du kannst nicht sehen, ein Auges gegen diese Vikings-Front oder gegen diese Vikings-Defense damit Joe Flacco reinreiten. Mhm. Das ist, kannst du auch lassen.
Ja, also ich hätte nichts dagegen, Dylan Gabriel reinzuwerfen. Es ist halt,
wobei
es
man muss
maximal
halt,
undankbar.
Wobei man muss halt fairerweise sagen, die Browns können halt auch schon mit dem Selbstvertrauen defensiv auftreten und sagen, ja, lass mal, wer auch immer bei euch Quarterback spielt, mehr Punkte gegen unsere Defense machen.
Ja, also punktreich wird das nicht, das Spiel.
Wir wollen noch nicht auf Woche 5 schauen, darüber sprechen wir noch. Wir sprechen noch über Woche 4. Die Patriots schlagen die Panthers und zwar sehr deutlich. 42-13. Die Offense war gut, Special Team war noch besser von den Patriots. Und das zeigt auch mal wieder, das meinte ich auch mit dieser NFL und ne, wie eng das alles ist. Mhm. Die Panthers gewinnen vor einer Woche zu 0. Und jetzt kriegen sie 42 Punkte. Bryce Young gebencht. Woche 4, mein My-Guy auf der Bank. Ich glaube, 8 Minuten vor dem Ende. Das sieht nicht gut aus.
Ist halt, also, auch noch ein Spiel, von dem ich noch nichts, also noch keine wirkliche Analyse gemacht habe. Insofern kann ich jetzt auch nur bedingt was sagen. Aber einfach rein die Statistik.
Also, du wirst keine Analyse finden, die das den Panthers schönredet.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber außer um deinen Punkt zu untermauern von gerade, die Patriots hatten 16 First Downs in dem Spiel. Wir machen 42 Punkte.
Ja, das lag halt vor allem daran, also sie haben einmal, kriegen sie wieder, ich glaube Marcus Jones, ne, ist deren Returner, wieder einen überragenden, nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube 87 Yards Return-Touchdown und dann hat er nochmal einen, der über 60 Yards geht und das ist dann natürlich auch wieder ein kurzes Feld.
Das sind
Feld.
Game-Changer, ja.
Das sind halt Game-Changer, da war das Spiel schon nahezu entschieden, deswegen, brauchten die gar nicht so viele First Downs.
Ja, also die hatten 307 Offensive Yards in dem Spiel. Das ist selten, dass du mit 307 Offensive Yards und 16 First Downs 42 Punkte machst. Panthers hatten ja auch 10 Minuten mehr Ballbesitz in Zeit in dem Spiel.
Mehr
also,
Offensive
war,
Yards.
Genau, sie hatten mehr Yards, mehr First Downs, eigentlich in allen Stats. Mehr Yards pro Play nicht, da waren die Patriots besser. Aber ja, es ist halt Special Teams, wir haben es ja in anderen Spielen auch schon gesehen. In der letzten Woche Saints gegen Seahawks, was ja auch dann so eine völlige Demontage war, wo halt Special Teams einfach unfassbar viele Plays gemacht hat.
Sie haben zwei richtig lange Touchdown-Drives mit 80 Yards und mit 78 Yards. Und die anderen, da war ein 4 Plays 14 Yarder dabei. da war ein 6 Plays 34 Yarder dabei. Also, man hat nicht viel gebraucht. 7 Plays 41 Yards. Also, kurze Felder ist das Stichwort. Mhm. Die Philadelphia Eagles gewinnen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Eagles haben zwar wieder nur eine Halbzeit guten Football gespielt. Dieses Mal war es die erste Halbzeit und am Ende gewinnen sie das auch. Die Bucks haben es tatsächlich wieder geschafft, es eng zu bekommen. Aber sie haben es das erste Mal dieses Jahr nicht gedreht bekommen. 31-25.
Die Eagles hatten keine Completion in der zweiten Hälfte.
Ja, es war dünn.
Die haben keinen Pass angebracht in der zweiten Hälfte. Das einzige
ist so
Spiel
absurd.
In der letzten.
Die erste Halbzeit, also völlig sie gehen mit einem Special Team Play in Führung, ja. Aber die Offense sah gut aus in der ersten Halbzeit. Die war balanciert, die Pässe, Runs, richtig gut abgestimmt, kreativ in der Red Zone. Und es ist gone in der zweiten Halbzeit.
Komplett, ja. Ich finde das fast die Eagles auch irgendwie so zusammen nach den ersten vier Spielen. Das ist ein Team, das das Nötigste macht und Spiele damit gewinnt.
Ja, das habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, schon gesagt.
Ja, genau. Und sie werden halt nicht dafür bestraft in den Momenten, also die haben ja noch kein komplettes Spiel abgeliefert. So, wenn du jetzt auf die Eagles-Saison guckst, das ist ja kein Spiel, wo du sagst, okay, da waren über vier Viertel Offense gut, Defense gut. Das war ein komplettes Spiel.
Aber wie gut muss dieses Team sein, um dann richtig damit 4-0 zu stehen?
Das ganz ist halt genau. Crazy. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich wurden sie auch einfach nicht bestraft. Also du hast die Drops von CeeDee Lamb im Opener, du hast die Kelce-Interception-Drop an der Goal-Line gegen die Chiefs, du hast die geblockten Field-Goals gegen die Rams, und du hast gestern einen geblockten Punt zum Touchdown plus diese dann wirklich bittere Baker-Mayfield-Interception, die irgendwann kommen musste, so wie Baker spielt das ganze Jahr über.
Ja,
da kamen
Spiel
sie jetzt halt mal.
Schon drum beworben.
Genau. Man kann es natürlich auch einfach umdrehen. Man kann auch sagen, die Eagles machen halt Woche für Woche weniger Fehler als ihre Gegner. Und mit der hohen Qualität, die Philadelphia hat, wirst du damit viele Spiele gewinnen. Also wenn die ihre Starting-Leute alle auf dem Platz haben, ist der Floor so hoch. Und sie können ja auch hochschalten, wenn sie es brauchen, siehe Rams-Spiel. Und sie machen weniger Fehler als der Gegner. Also, und damit werden sie einfach sehr, sehr viele Spiele weiterhin gewinnen.
Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Die haben schon die Chiefs, die Rams und die Buccaneers dieses Jahr geschlagen.
Ja.
Das sind gute Teams.
Klar.
Und sie gewinnen. Und dann ist es unterm Strich ist jetzt nicht ganz egal, also für uns nicht ganz egal, wie, aber für den Rekord halt schon. Und damit stehst du
die sind halt, 4-0. Genau, sind halt 4-0 in einer Division, in der Washington struggled und Verletzungen hatte. Die anderen beiden Teams wahrscheinlich keine Playoff-Teams sein werden. Das heißt, du hast natürlich auch den Luxus, einfach zu sagen, ja, das ist nicht alles perfekt, aber wir haben auch noch September, ne? Das muss nicht jetzt schon perfekt sein. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, können wir auch Richtung Playoffs uns vielleicht steigern in manchen Bereichen.
Die Houston Texans schlagen die Tennessee Titans zu 0. 26-0. Ja, vielleicht ein kleiner Befreiungsschlag für die Texans. Für die Texans Offens weiß ich nicht, weil die hatten trotzdem ähnliche Probleme wie die letzten Wochen auch. Ja. Aber hey, sie gewinnen deutlich und vor allem gut für Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und vor allem auf defensiver Seite. Die Defense sah sehr gut aus.
Und sie haben halt den Ball ja wirklich auch wenigstens mal bewegt. Ja. Also die letzten Wochen war ja offensiv so ein Krampf. Ja, das war jetzt auch kein... Genau, die Probleme sind immer noch da, aber es ist jetzt zumindest, es war zumindest mal ein Spiel, in dem offensiv ein bisschen was ging. Und Titans, also ich frage mich wirklich, ob Callahan in zwei Wochen noch der Head Coach ist in Tennessee.
Ich nehme die Antwortmöglichkeit nein.
Ich auch, also tendiere ich auch dazu.
Die LA Rams schlagen die Indianapolis Colts in einem super engen Spiel, wo es immer hin und her ging. 27-20 klingt fast zu deutlich, muss man sagen. Und am Ende muss man festhalten, AD Mitchell kostet den Colts dieses Spiel. Der hat einfach zwei Touchdowns verhindert. Erst nach einem überragenden Catch and Run streckt er den Ball nach vorne aus und er fluppt ihm so raus. Ich, der eigentlich viel zu kleine Hände hat für einen richtigen Football, kennt das, wenn man einen Ball mit einer Hand halten will. Aber einem NFL-Spieler sollte das nicht passieren, vor allem nicht vor der Endzone. Und damit fummelt er ihn hinten aus der Endzone wieder raus, nimmt den Touchdown weg. Und dann hat er noch eine Holding-Strafe, die einen Touchdown wegnimmt, kurze Zeit später. Völlig gebrauchter Tag. Und das sind halt einfach 14 Punkte, mit denen die Colts dieses Spiel gewonnen hätten. Mhm. Kann man drehen und wenden, wie man will.
Also das sind klar, die Plays, die muss man ja nennen, die waren spielentscheidend. Wenn sie nur eins davon machen, also sozusagen einer nur davon ein Touchdown ist, dann läuft das Spiel schon anders. Mitchell ja auch nur so prominent, weil Alec Pierce nicht spielen konnte. Ich würde sagen, das waren so die Standout-Momente in diesem Spiel aus negativer Sicht für die Colts. Die Colts hatten aber auch mehr Probleme noch in dem Spiel. Die haben 11 Strafen kassiert. Daniel Jones stand bei 48% seiner Dropbacks unter Druck. Saisonhöchstwert für ihn. Jared Verse war ein Monster in dem Spiel.
Ja.
Der hat allein 3 Pressures in unter 2,5 Sekunden gehabt. Den Fumble natürlich, den Strip-Sack gehabt. Und die Fehler, das war jetzt schon das erste Spiel, wo es offensiv halt unrund lief. Nicht schlecht, sie haben den Ball immer noch bewegt, ne? sie hatten Big Plays, hätten sie mehr Punkte als die 20 haben müssen, rein von der offensiven Performance. Aber du hast schon das erste Mal, fand ich, gesehen, wie es aussehen kann, wenn halt Daniel Jones nicht diese schnellen Reads bekommt. Der war so abhängig davon, dass er zum ersten Read gehen kann in den ersten Wochen. Das haben die Rams, finde ich, gut weggenommen. Bei den Play-Action-Rollouts früh im Spiel, da saßen sie gut drauf. Diese designten Quick Games bei Early Down, Screens auch, die haben sie sehr, sehr gut verteidigt. Und das ist so ein bisschen was man im Auge behalten muss, weil Jones das eben über die ersten Wochen sehr viel so spielen konnte. Hier nicht. Er hat immer noch gute Würfe gehabt. Also immer noch gute Würfe, auch gerade über die Mitte. Ein, zwei dieser Shotplays wieder. Gegen Pressure auch, wo er in der Pocket steht und den noch über die Mitte rausfeuert. Aber den ersten Pick darf er so niemals werfen. hat er ewig Zeit, geht dann tief, der Ball hängt ewig in der Luft und der Safety hat dann keine Probleme, noch in das Play zu kommen. Wenn Jones den früher wirft und besser platziert, dann ist es ein Big Play, so ist es eine Interception. Er hatte noch einen Pick, den er in der ersten Hälfte eigentlich hätte haben müssen, wo er über die Mitte einfach straight zum Safety wirft, weil er nur auf seine Inbreaking Route von seiner rechten Seite, glaube ich, guckt und nicht sieht, dass der Safety von links genau in das Passfenster reinschießt. Den Fumble natürlich, der geht allerdings mehr auf die O-Line, da wird Bernhard Reimann ziemlich böse von Jared Verse geschlagen. Und dann die zweite Interception, der Game-Ender, wo er völlig bei Pittman klebt, also wirklich nur dahin guckt, Double Coverage, er wirft ihn trotzdem, er wirft ihn zu kurz und der Safety fängt ihn ab. Rams haben auch das Run-Game ein bisschen besser kontrolliert, als es in anderen Spielen bei den Colts offensiv der Fall war. Ja, das ist dann halt so solche Spiele wird es von Daniel Jones auch noch mehr geben. Hier haben sie natürlich auch gegen einen sehr, sehr starken Gegner gespielt.
Die Jaguars schlagen die 49ers mit 26-21 bei der Rückkehr von Brock Purdy. Aber die 49ers hatten 4 Turnover, die Jaguars keinen. Und so gewinnst du in der NFL in der Regel keine Spiele. Ist aber gut für mich bei Kenny Pickett.
Das ist korrekt. Ja, wir haben ja vor dem Spiel sogar noch das thematisiert, dass die Jaguars die Liga in Takeaways anführen. Jupp. Jetzt kommen nochmal 4 dazu. Die stehen bei 13 Takeaways in den ersten 4 Spielen. Kann man natürlich darüber diskutieren, wie nachhaltig das sein kann.
Ja,
genau. Aber für den Moment kriegen sie halt die Big Plays. Sie haben den Punt Return, den langen. Das sind halt die Unterschiede in diesem Spiel unterm Strich. Und Niners natürlich wieder. Die werden halt auch einfach zu keinem Zeitpunkt mal irgendwie fitter. Jetzt Purdy hat gespielt. Wie fit er war mit dem C, glaube ich, kann man drüber diskutieren. Und dann muss Kendrick Bourne raus, der auch Jennings raus in dem Spiel. Pearsall musste, glaube ich, mehrfach sogar raus. Da mussten sie mehrfach dann auch mit wirklich receivermäßig ganz, ganz tief in die Depth Chart gucken. Kendrick Bourne mehrere Drops gehabt. Also, das sind schon viele Probleme jetzt schon wieder nach 4 Wochen bei den Niners und die spielen Donnerstag schon wieder gegen die Rams. Da reden wir am Donnerstag drüber.
Ricky Pearsall aktuell Platz 4 in Receiving Yards.
Aber der hat auch wieder gute Plays gehabt, aber eben halt auch wieder, oder was heißt wieder, aber eher halt auch dann angeschlagen aus dem Spiel.
Aber auch fast 200 schon hinter Puka Nacua. Puka Nacua hat 101 Yard mehr als Platz 2 aktuell.
Der war gestern halt auch wieder.
Ja, der ist halt
crazy.
Den kannst du. Du könntest, glaube ich, ein Ei hinwerfen, also ein richtiges Hühnerei. Und er würde es fangen, ohne dass es kaputt geht. Egal, wie es kommt, egal, wie es fliegt. Der fängt alles, ist alles so smooth. Aber egal, letztes Spiel, die Chicago Bears gegen die Las Vegas Raiders. Knapp am Ende, ich habe noch keine Sekunde gesehen. Gucke ich mir gleich an nach der Aufnahme. 25-24 für die Bears. Souverän, mein Kenny Pickett. Treffer gelandet.
Zweites Spiel, zweite Woche in Folge, wo du mit einem geblockten Field Goal deinen Pick setzt,
es
weil
ist
die Raiders
egal,
natürlich.
Wie. Am Ende fragt da keiner mehr nach. Ich bin
ist ja
die
okay,
Eagles.
Mike Tomlin. Ist ja okay, Mike Tomlin. Geblocktes Field Goal halt. Raiders stellen sich auf, eine halbe Minute vor Ende für einen 54-Yarder zum Sieg. Die Bears blocken den Kick und gewinnen die Nummer. Ich habe von dem Spiel auch noch nicht viel gesehen, deswegen das Einzige, was ich sagen kann. Ashton Jeanty hatte mal ein bisschen Platz und läuft gleich mal für 138 Yards und hat in Summe 3 Touchdowns. Einen am Boden, 2 durch die Luft.
Der Mike-Tomlin-Vergleich hinkt natürlich an allen Ecken und Enden, ganz besonders, weil ich noch keinen Winning-Record in unserem Tippspiel hatte.
Fair.
Aber nehme ich trotzdem gerne. Heute haben wir noch 2 Monday-Night-Games quasi parallel mit einer Stunde Unterschied. Das erste um 1.15 Uhr die Miami Dolphins gegen die New York Jets. Beide stehen 0-3. Also das letzte Strohhalmspiel zumindest für das Team, das am Ende gewinnt. Die Jets aber wieder mit Justin Fields. Und das könnte natürlich gegen eine der schwächsten Defenses der Liga interessant werden.
Da bin ich gespannt, wie sie es spielen, ob sie da vielleicht dieses Run-Game wieder mehr ins Rollen kriegen. Jets Woche 2 gegen die Bills, wo sie gar nichts am Boden machen konnten. Dann hatten wir Woche 3 mit Tyrod Taylor, wo sie ein bisschen mehr Quick Game hatten, ein bisschen mehr dieses Ball verteilen, was halt einfach nicht das Spiel von Justin Fields ist. Hier weißt du ja jetzt wieder, was du kriegst. Also aus Dolphins Sicht an sich, Gameplan-mäßig, sollte das kein schweres Spiel sein, um sich darauf vorzubereiten. Das Problem ist halt, dass die Front, diese Dolphins-Front bisher ja wirklich enttäuscht. Die Jets es mit der Offensive Line gut machen bislang. Da bin ich mal gespannt, wie viel Zugriff Miami kriegt. Und dann Dolphins auf der anderen Seite, zweites Primetime-Spiel ja in Folge. Die hatten Buffalo letzte Woche Donnerstag, also hatten ein bisschen längere Pause jetzt zwischen den beiden Spielen. In einem Spiel, wo sie eine Reaktion gezeigt haben. Also die hatten den Ball in dem Spiel mit der Chance, in den letzten 3 Minuten auszugleichen gegen die Bills. Und dann wirft halt Tua wieder so eine Interception, wieder sowas, wo er nichts liest, einfach straight zum Linebacker den Ball wirft. Bisschen Erfolg sogar am Boden gehabt in dem Spiel, aber halt auch sehr, sehr viel wieder Tua, der einfach ganz schnell den Checkdown wirft. Also Devon Achane hatte 7 Catches für 29 Yards in diesem Spiel. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Tua hatte genauso viele Completions hinter der Line of Scrimmage wie über der Line of Scrimmage gegen Buffalo. Für Miami ist das natürlich ein Must-Win-Game. Du bist wieder in Primetime, spielst gegen ein Jets-Team im Rebuild, ein Jets-Team, das auch defensiv echt struggelt, das auch Ausfälle nach wie vor hat. Jermaine Johnson wird wieder nicht spielen, Quincy Williams auf Linebacker haben sie letzte Woche verloren. Da sollte eigentlich für Miami was gehen, das erwarte ich ehrlich gesagt auch. Wenn die hier auch wieder verlieren und es vielleicht ugly wird, mal gucken, was dann, wie dann so der Owner drauf ist.
Dolphins auf jeden Fall zu Hause mit ganzen 2,5 Punkten favorisiert.
Doch, ja.
Also ich wäre jetzt nicht komplett schockiert, wenn sie das auch verlieren. Dann um 2.15 Uhr, also eine Stunde später, Kickoff zwischen den Denver Broncos und den Cincinnati Bengals. Bengals 2-1, Broncos 1-2. Die Bengals kommen allerdings aus einer üblen Klatsche. Letzte Woche gegen die Vikings, gegen eine starke Defense also. Die haben die Broncos auch. Herr Herbert, ja. Also Justin Herbert, stand gegen die Broncos letzte Woche bei der Hälfte seiner Plays unter Druck. Merkt euch das, denn Jake Browning von den Bengals stand letzte Woche gegen die Vikings 56% seiner Dropbacks unter Druck. Das ist das größte Mismatch in diesem Spiel und das kann auch wieder sehr unangenehm werden.
Ja, das befürchte ich auch so ein bisschen aus Bengals Sicht. Die Broncos spielen, was ihre Coverage-Strukturen angeht, anders als Minnesota, also mehr Man-Coverage, aber die Front und die Aggressivität und so, da präsentieren sie ja ähnliche Herausforderungen wie Minnesota. Die Vikings haben Browning bei über 60% seiner Dropbacks geblitzt letzte Woche. Browning gegen den Blitz war bei unter 5 Yards pro Pass und 2 Interceptions. Ich denke, wir kriegen viel Pat Surtain, der halt einen der beiden Receiver in 1 gegen 1 Coverage nimmt. Vielleicht sogar mehr T. Higgins, mal gucken. Sie bewegen ja auch Surtain mehr rum oder viel rum. Wenn Chase dann viel im Slot spielt, mal schauen, wie oft dann Surtain mit nach innen geht. Und dann werden sie halt helfen gegen den anderen der beiden Receiver. Die Offensive Line, ja, da sehe ich einfach keine große Chance für die Bengals gegen diese Front, die ja nicht nur aggressiv ist, sondern auch einfach eine hohe individuelle Qualität hat. Mit Cooper, mit Bonito, der eine tolle Saison spielt, Zach Allen gegen diese Bengals Guard, das wird ein Problem sein. Ich will halt von der Broncos Offense auf der anderen Seite jetzt mal mehr Konstanz sehen. Also Bengals Defense, da solltest du den Ball bewegen können. Die hatten jetzt auch in der Run Defense gegen Minnesota Probleme. Denvers Run Game ist ein bisschen besser dieses Jahr, aber auch noch nicht gut. Und dann eben Sean Payton wird Optionen für Bonix oder Möglichkeiten für Bonix kreieren. Er muss sie halt dann auch wieder treffen. Das war ja das Thema gegen die Chargers letzte Woche. Eigentlich sollte das ein Spiel sein, in dem die Broncos so ein bisschen Get-Right-Game haben. Aber wir sind ja damit eingestiegen in der NFL. Solche Spiele können dann auch mal ganz, ganz anders laufen.
Das war unser Moon-Talk nach Woche 4, beziehungsweise vor den letzten beiden Woche 4 Spielen. Nase ist wieder voll und zu. Folge ist vorbei. Bei uns beiden auf jeden Fall.
Ich war froh, dass meine Stimme gestern das Spiel durchgehalten hat, weil da war vorher alles am Start. Nasenspray,
so wie ich jetzt Bonbons. Hier vor diesem Podcast. Ich gehe wieder ins Bett und gucke Bears gegen Raiders. Wir hören uns dann aber am Donnerstag wieder. Hoffentlich in alter Frische mit unserer Preview auf Woche 5. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.